Eine sehr dichte Stelle, ein sehr dichtes Kapitel. Wir kommen da nur sehr langsam voran. Wir sind letztes Mal bis Vers 6 gekommen. Zwei, drei Verse haben wir gemacht und heute machen wir weiter in Vers 7. Die Jünger hatten einen sehr interessanten Abend, sehr herausfordernden letzten Abend mit Jesus. Die hatten viele Aha-Erlebnisse, haben viel gelernt, hatten aber genauso viele Hä-Erlebnisse, haben wenig verstanden. Den Anfang hat der Petrus gemacht. Jesus hat gesagt, ich werde euch verlassen und wohin ich gehe, dorthin könnt ihr mir nicht folgen. Und Petrus hat gesagt, wohin gehst du und warum kann ich dir nicht folgen? Und Jesus hat im Prinzip gesagt, Petrus, du bist nicht so stark, wie du denkst. Und im Vers 1 im Kapitel 14 hat Jesus die Jünger getröstet und er hat gesagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ich bereite einen Platz für euch beim Vater. Ich gehe hin und ich komme wieder und ich werde euch zu mir holen und wohin ich gehe, dorthin kennt ihr den Weg. Und dann war der Thomas an der Reihe und er hat gesagt, hä? Ist meine Übersetzung. Wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir dann den Weg wissen? Ich meine, es ist schwer, den Weg zu kennen, wenn du keine Ahnung hast, was das Ziel ist. Und er hat nicht zugehört, er hat nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Jesus hat eigentlich vorher gesagt, ich gehe zum Vater und dann hole ich euch zu mir. Also das ist das Ziel, es geht um Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit mir. Der Vater ist das Ziel, ich bin das Ziel, hat Jesus gesagt. Und er sagt, ihr kennt den Weg, denn ihr kennt mich. Ich bin der Weg. Der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese herausfordernde Aussage von Jesus, die wir uns letzte Woche angesehen haben. Und heute kommt der Philippus an die Reihe. Die Jungs, die haben sich abgewechselt. Jesus kommt wieder zurück auf diese Frage nach dem Ziel. Und er sagt im Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ihr kennt das Ziel, ihr kennt mich, ich bin der Weg, ich bin das Ziel. Und deswegen brauchen alle Jesus. Wenn du Jesus verpasst in deinem Leben, dann verpasst du das Ziel deiner Existenz. Und Jesus sagt, ihr kennt den Vater, denn er kennt mich. Wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Also wie der Vater, so der Sohn. Ich habe einen eineigen Zwillingsbruder und der sieht mir ziemlich ähnlich. Also ich kann euch versprechen, wenn ihr meinen Bruder seht, dann werdet ihr ihn erkennen. Warum? Weil er mich kennt. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass ihr glauben werdet, dass ich es bin. Weil wir sehen uns ähnlich. Walter Konzett ist das passiert, der in ein paar Wochen dieses Evangelisationsseminar bei uns machen wird. Er hat in Wien, in Österreich, ein Seminar gehalten auch und ist da zufällig, weil er durch die Stadt gelaufen ist, meinem Bruder über den Weg gelaufen. Und hat gesagt, hallo Günther, was machst denn du da? Und dann irgendwie, mein Bruder hat es irgendwann geschnallt und hat ihn dann aufgeklärt. Aber es passiert uns öfter. Lustiges Beispiel ist vor, weiß nicht, so 2,5, 3 Jahren. Das war noch bevor Jennifer und ich Kinder hatten. Waren wir so, ja, auch um die Zeit rum in Österreich auf Besuch. Und normalerweise gehen wir da in die Chapel in Wien zum Gottesdienst, wenn wir am Wochenende da sind, was wir meistens nicht sind. Aber irgendwie sind wir sehr spät angekommen und sind dann am nächsten Morgen in die katholische Kirche mitgegangen, wo meine Eltern hingehen. Und so diese Pfarre, wo ich aufgewachsen bin, aber ich war seit 20 Jahren dann immer im Gottesdienst. Und das war Palmsonntag. Und da versammeln sie dich draußen vor der Kirche und da werden diese Palmenzweige geweiht. Und ich bin da ziemlich vorne gestanden mit meinen Eltern und der Jennifer und mein Bruder und seine Familie, die waren ein bisschen spät dran, die sind dann hinten gestanden, aber als meine Neffen mich gesehen haben, sind die zu mir nach vorne gelaufen und so bin ich mit der Jennifer und mit meinen Neffen da gestanden und ihr könnt euch vorstellen, was abgegangen ist. Meine Schwägerin hat Fragen bekommen nachher, wer ist denn die Frau da? Beim Reinhard, was geht denn da ab? Und gibt nichts Schöneres, als den Ruf seines Bruders zu ruinieren. Der ist katholischer Religionslehrer, also es passt so ins Bild zur Zeit. Ihr könnt euch eigentlich gar nicht wirklich sicher sein, dass ich es bin. Heute Morgen. Also der Punkt ist, mein Zwillingsbruder und ich, wir sehen uns ziemlich ähnlich. Und wenn ich jetzt verhindert wäre und ich würde dich bitten, meinen Bruder vom Bahnhof abzuholen, ich müsste kein Foto zeigen oder den beschreiben. Ich könnte einfach sagen, schau mich an, wenn du mich kennst, dann wirst du ihn erkennen. Und das ist im Wesentlichen das, was Jesus über den Vater sagt. Die sehen sich nicht nur ähnlich, sondern die sind sich gleich, vollkommen gleich. Im Hebräer 1 heißt es, dass Jesus der Abdruck oder das Abbild von Gottes Wesen ist. Also wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und jetzt ist Philippus dran. Hä? Die Apostel, die ermutigen mich wirklich. Ich meine, das ist hier für die Jungs ist das Abschlussdinner, das Abschlussessen. Abi-Abschluss. Waren 3,5 Jahre fast jeden Tag mit Jesus unterwegs, aber die haben noch nicht alles verstanden. Und ich finde es mutig von Jesus, dass er den Jüngern sein Evangelium anvertraut hat, seine Gemeinde anvertraut hat. Das waren die Apostel, nicht die B-Postel, sondern die Apostel. Das war das Beste, was er hatte. Und die Jungs sitzen hier an ihrem Abschlussabend und sagen, hä? Die haben wenig geschnallt. Ich denke, es ist eine Ermutigung für uns, dass wir auch Menschen was zutrauen. Selbst wenn sie noch nicht perfekt sind und Theologie studiert haben und 20 Jahre lang bekehrt sind, wir können Gott zutrauen durch seinen Heiligen Geist, dass er auch durch unvollkommene und schwache Menschen wirken kann. Also wenn Gott eine Berufung auf jemanden legt und es ist ein junger Kerl oder ein junges Mädel und manchmal macht man das mit so ein bisschen Bauchweh, so, Aber lasst uns Leuten was zutrauen. Jesus hat es seinen Aposteln zugetraut. Und die Apostel ermutigen mich, weil ich verstehe nicht alles, ich verstehe sehr wenig von dem, was Jesus gesagt hat. Und es gibt immer mehr zu verstehen über ihn, immer mehr zu erleben mit ihm. Aber eins verstehe ich, dass ich nah an Jesus dranbleiben muss, denn er hat die Antworten, er ist die Antwort. Also hier Philippus, hä? Wovon sprichst du? Jesus? Ihr kennt ihn und ihr habt ihn gesehen und Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Es genügt uns, dasselbe Wort, was wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 12 sehen. Die Stelle, wo der Herr zu dem Paulus gesprochen hat, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Philippus sagt, zeig uns den Vater und es genügt uns. Das wird uns völlig befriedigen. Er ist alles, was wir brauchen. Und Jesus selbst, wenn du uns verlässt, wie du gesagt hast, wenn wir den Vater kennen, das genügt uns. Das ist alles, was wir brauchen. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Wir sind auf Gott hin geschaffen. Und unser Herz sehnt sich nach ihm, ob uns das bewusst ist oder nicht. Unser Herz sehnt sich nach ihm, dem Perfekten. Und deswegen wird nichts in dieser Welt und nichts Irdisches, nichts Geschaffenes, nichts Vollkommenes uns wirklich völlig befriedigen können. Und je nachdem, wie wir veranlagt sind in unserer Persönlichkeit, spüren wir diese Unzufriedenheit mehr oder weniger. Perfektionistisch veranlagte Menschen, die leiden sehr unter dieser Unvollkommenheit in der gefallenen Welt. Und die Menschen, die ihnen nahe stehen, leiden meistens mit. Denn niemand und nichts ist perfekt in dieser Welt. Und zwar einen Perfektionisten, dem stört fast alles. Die haben unrealistische Erwartungen, die haben eigentlich oft unfair hohe Ansprüche, sind oft unzufrieden, nörgeln und murren öfter mal, und in Sprüchen steht schon, das vertreibt die Mitmenschen. Sprüche 27, Vers 15, da heißt es, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses, denkt an ein undichtes Dach, fällt uns nicht zu schwer in unserem Haus hier, ne? Ein undichtes Dach und eine zänkische oder nörgelnde Frau gleichen sich. Perfektionisten. Perfektionisten sind tolle Mitarbeiter. Sehr zuverlässig, machen alles perfekt, aber sie sind schwierige Chefs und schwierige Ehepartner und schwierige Eltern, denn sie fordern allzu oft das Unmögliche, haben unrealistische Erwartungen. Und unrealistische Erwartungen machen Beziehungen kaputt, machen Ehen kaputt und Menschen krank. Da laden wir anderen Menschen Lasten auf, die wir selbst nicht tragen können. Und es ist frustrierend. Das gibt einem dann das Gefühl, hey, ich bin ein totaler Loser, ich bin nie gut genug. Es ist wie wenn ich einem von meinen zweijährigen Jungs sage, hey, mal ein Bild wie Michelangelo. Das wird er nicht schaffen. Das ist unmöglich. Das wird ihn entmutigen und irgendwann wird er wahrscheinlich aufgeben. Also Perfektionisten, und viele von uns sind an der einen oder anderen Stelle perfektionistisch veranlagt. Und da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, wir sind noch nicht im neuen Himmel und auf der neuen Erde, die Gott uns verheißen hat, die wir uns Jesus anvertraut haben. Wir sind noch immer in dieser alten, gefallenen Welt. Und da gibt es keine Perfektion. Und das dürfen wir nicht erwarten. Und da müssen wir mit dem Paulus lernen, der gesagt hat, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ich habe es gelernt, zufrieden zu sein, auch mit den Unvollkommenen. Und wie können wir das tun? Ja, eine Art ist, Gott sagt uns, seid dankbar für alles, sagt für alles Dank. Im Namen Jesu, auch für das Unvollkommene. Alles ist seine Gnade, was wir von ihm erhalten haben. Wir verdienen gar nichts. Dass wir alles aus Gottes Hand annehmen, auch das Unvollkommene, dass wir Barmherzigkeit lernen. Und oft ist es eine Entscheidung, die Unvollkommenen zu lieben, die uns ein bisschen ja, irritieren. Wir müssen die Erwartungen runterschrauben, dann werden wir auch nicht enttäuscht. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir unsere Mitmenschen maßlos überfordern. Wir werden uns maßlos überfordern, wenn wir den Anspruch an uns haben, perfekt zu sein. Es ist ein Glaubensschritt, dass wir Gottes Wort glauben, wenn er sagt, diese Welt ist gefallen. Diese Welt ist nicht, wie es sein sollte. Wir leben nicht mehr in dem Paradies. Es ist ein Glaubensschritt. Eigentlich, wenn du an Perfektionismus festhaltest in dieser Welt, ist es eigentlich eine Form von Stolz. Eine Form von Unglauben eigentlich. Im Prinzip sagst du, Gott, dein Wort ist nicht wahr. Nee, ich kann perfekt sein. Oder ich erwarte es von anderen. Die können das, ich erwarte es von ihnen. Es ist gegen das, was Gottes Wort sagt. Du musst eigentlich Buße tun darüber und musst dein Denken erneuern. Und sagen, ja Gott, dein Wort ist wahr und mein Gefühl, meine Empfindung ist nicht wahr. Meine Erwartung ist falsch. Und das muss raus aus meinem Leben, sonst werde ich hier viel kaputt machen. Umdenken, das wird einem Perfektionisten schwerfallen an der Stelle. Aber wir haben Hilfe, wir haben die Hilfe des Heiligen Geistes. Aber wenn du so veranlagt bist, möchte ich dich auch ermutigen. Da hat Gott dir eigentlich auch etwas sehr Wertvolles gegeben. Weil es ist nicht eine unerfüllbare Sehnsucht, die du in deinem Herzen hast. Nee, diese Sehnsucht nach dem Perfekten, die wird erfüllt werden, wenn du Jesus vertraust. Es ist nur noch nicht die Zeit dafür. Aber in der Ewigkeit wird es erfüllt sein. Und den weitaus größten Teil deines Lebens wird es perfekt sein. Wird diese Sehnsucht erfüllt sein. Also da kannst du dich drauf freuen. Im 1. Korinther 15, Vers 53 steht, dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Römer 8, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, werden wir auch mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also freu dich drauf, denn weitaus größten Teil deines Lebens wirst du in Perfektion verbringen. Gott will dich nicht irgendwie verarschen, dass du diese Sehnsucht in deinem Herzen hast. Die ist da, weil das real ist, die Perfektion existiert. Nur nicht hier und jetzt. Aber es wird kommen, wenn du Jesus vertraust. Wir sind alle ein Stück weit Perfektionisten in unserem Herzen. Das ist was, was Gott in uns reingelegt hat. Wir sehnen uns nach perfekter Schönheit und nach perfekten Beziehungen, nach der perfekten Liebe, nach perfekter Gerechtigkeit und Einheit und Herrlichkeit. Warum? Weil wir für Perfektion geschaffen sind. Wir sehnen uns letztendlich nach Gott, nach dem Schöpfer, der perfekt ist. Er ist vollkommen, er ist das Licht, er ist die Liebe, er ist die Wahrheit. Und diese Unzufriedenheit in unserem Herzen mit allem Vergänglichen ist letztendlich ein Fingerzeig auf ihn hin. Und diese Sehnsucht nach dem Perfekten, nach dem heiligen, wunderbaren Gott ist eine biblische Erfahrung. Ich denke an Paulus, der gesagt hat, ich habe Lust abzuscheiden und bei ihm zu sein, denn es ist weit besser. Da kann jeder Perfektionist nur Amen sagen. Mose hat gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. David hat gebetet im Psalm 63, Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele. Die Söhne Korachs haben geschrieben im Psalm 42, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir. Oh Gott, was für ein eindrückliches Bild. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Er wird unser Hungern und unser Dürsten völlig erfüllen. Er ist die Antwort auf diese Sehnsucht in unserem Herzen. Jesus, zeig uns den Vater und es genügt uns. Unsere Seele wird nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Wir werden völlig zufrieden sein. Wir werden völlig erfüllt sein. Interessanterweise hat es Jesus auch über sich gesagt. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot Gottes. Und wer zu mir kommt, der wird nimmer hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Jesus tadelt hier den Philippus in Vers 9. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Da ist nicht nur Ähnlichkeit, da ist absolute Gleichheit. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hey Philippus, du siehst dem Vater direkt in die Augen gerade. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Interessant, dass die Worte hier parallel sind mit den Werken. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt Jesus. Und ich frage mich, ob es da Klick gemacht hat beim Philippus in dem Moment. Oh ja. Wow, als Jesus die kleinen Kinder zärtlich in seinen Armen gehalten hat. Als er der Ehebrecherin vergeben hat. Diese übernatürliche Liebe und Geduld und Barmherzigkeit. Ja klar. Oh, am Kreuz haben wir das am klarsten gesehen. Also die Jünger zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wir, wenn wir zurückschauen. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und am Kreuz hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine übernatürliche Liebe, was für eine übernatürliche Barmherzigkeit. Und oh ja, als Jesus die Pharisäer konfrontiert hat und die Händler aus dem Tempel geschmissen hat und die Dämonen ausgetrieben hat, dieser übernatürliche Mut und diese Wahrheitsliebe und diese Autorität. Und als er gelehrt hat, diese übernatürliche Weisheit und als er die Blinden und die Lahmen geheilt hat und die Toten auferweckt hat und am Wasser gelaufen ist und die Stürme gestillt hat, was für eine übernatürliche Macht. Als er gebetet hat, diese übernatürliche Einheit mit dem Vater. Ja klar, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Oh, was für einen wunderbaren, liebenden, geduldigen, zärtlichen, barmherzigen, gerechten, mächtigen Gott wir haben, der sich uns in Jesus offenbart. Ich meine, wenn du ihn kennst, wenn du ihn wirklich siehst, dann musst du ihn lieb haben. Dann kannst du gar nicht anders. Musst du ihn schätzen und ihn ehren. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, Philippus. Guck's ihn direkt an. Ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir. Es gibt so eine Einheit zwischen dem Sohn und dem Vater und später werden wir sehen, auch noch mit dem Heiligen Geist, dass Jesus sagen kann, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der hat Gott gesehen. Aber trotzdem spricht er hier vom Vater und vom Sohn. Und das ist oft verwirrend. Ja, es gibt nur einen Gott. Es kann nur einen Gott geben. Und wir Christen bekennen das. Wir bekennen uns zum Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Einen einzigen. Aber der ist etwas komplizierter, als wir uns das vorstellen können. Ein bisschen höher als unser Kleinhirn. Und er offenbart sich uns als der eine, dreieinige Gott. Also ein was? Gott. Substanz, die Natur von ihm. Und Jesus ist Gott wie der Vater. Er kann sagen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat Gott gesehen. Und die sind ineinander. Du kannst es nicht irgendwie auseinander dividieren, der eine ist mehr Gott, der andere ist weniger Gott. Das sind nicht Äpfel und Birnen, die man so auseinander sortieren kann irgendwie. Ist mehr so wie Birnensaft und Apfelsaft, das zusammen ist. Das kannst du nicht trennen. Selbe Substanz, er ist Gott. Ein was, Gott. Wirklich nur einer. Aber trotzdem drei Wers. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ein Gott. Der eine Gott offenbart sich uns in drei unterscheidbaren Personen, die alle drei Gott, gleich Gott sind und gleich ewig sind und gleichwertig sind, aber trotzdem diese Unterschiedlichkeit, Vater war ewig der Vater, der Sohn war ewig der Sohn, der Heilige Geist war ewig der Heilige Geist, sie sind einer, ein was, ein Gott, aber trotzdem drei Wers. Wer kann das verstehen? Ich nicht. Wie sieht das genau aus? Wie funktioniert das genau? Keine Ahnung. Es übersteigt mein Vorstellungsvermögen und unser Vorstellungsvermögen. Aber das ist eigentlich gut. Unser Gott ist komplexer und größer als unser Kleinhirn. Das ist gut so. Denn wenn du deinen Gott völlig verstehen kannst, dann hast du ihn wahrscheinlich selbst geschnitzt. Und mich beruhigt es eigentlich, dass ich nicht alles von Gott verstehen kann. Der wahre Gott ist über uns, er ist höher als wir. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Sein Wesen ist höher als unsere Vorstellungskraft. Aber wir können ihn erkennen, ein Stück weit, soweit er sich uns offenbart hat. Und das ist eigentlich wunderbar, da müssen wir ein Rufzeichen hinten dran machen. Wir können Gott kennen. Wow, wie wunderbar ist das? Wir können Beziehung mit ihm haben. Wir können ihn erkennen, aber wir können ihn nicht völlig erfassen. Nicht alles von ihm. Es ist kompliziert, dieses Wort Dreieinigkeit, das Theologen für das Wesen Gottes erfunden haben. Der Begriff Dreieinigkeit ist nicht in der Bibel, aber diese Realität, die dieser Begriff beschreibt, ist ja wohl in der Bibel. Und hier in Johannes 14, das ist so eine Stelle, wo dieses Konzept der Dreieinigkeit sehr hell hervorscheint eigentlich. Wir sehen hier den Vater und den Sohn und ab Vers 16 den Heiligen Geist und die sind in völliger Einheit, die sind ineinander und miteinander in Einheit. Ich glaube, die Jünger haben zu dem Zeitpunkt, die haben nicht wirklich völlig verstanden oder überhaupt verstanden, dass Jesus Gott ist. Die haben geglaubt, dass Jesus ein Prophet ist. Die haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist, der Retter ist. Aber es hat nicht so in ihr Konzept gepasst, dass Jesus Gott ist, dass Gott Mensch wird. Die Schriftgelehrten haben gelehrt, es kann nicht sein. Und da sehen wir schon, dass so unsere selbstgeschnitzten Gottesvorstellungen oder diese kulturellen Prägungen, die wir manchmal haben, diese Bilder von Gott, dass die manchmal ein Hindernis sein können, den wahren Gott wirklich zu erkennen. Wenn wir Gott kennen wollen, dann können wir nicht bei uns anfangen, dann können wir nicht bei unseren Traditionen oder unserer Kultur oder unseren Religionen anfangen, dann müssen wir bei ihm anfangen, bei Gott selbst, bei seinem Wort. Und uns dem angleichen, was er sagt. Wie er sich uns offenbart. Und wenn Gott sich uns als ein dreieiniger Gott offenbart, dann ist es so. Selbst wenn wir es nicht verstehen können. Gottes Wort, die Bibel hat den Messias eigentlich schon immer als Gott offenbart. Auch im Alten Testament schon. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Jesaja Kapitel 9. Kennt ihr alle die Stelle? Wird zu Weihnachten gelesen, sehr oft. Das ist eine messianische Prophetie. Da steht in Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, oh, da haben wir es schon. Was der Sohn ist Gott und Vater und was geht denn da ab? Da haben wir schon dieses Mischmasch in unserem Denken. Kategorie, die unsere Denkkategorien übersteigt. Aber der Sohn ist Gott, das war schon ganz klar im Alten Testament offenbart und noch viel deutlicher natürlich im Neuen Testament. Jesus hat ganz klar diesen Anspruch gestellt, dass er Gott ist. Und vor allem Johannes Evangelium hebt es hervor. Gleich im ersten Vers, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann wurde das Wort Mensch und wohnte unter uns. Johannes hat sein Evangelium geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und allein dieser Begriff, wenn Jesus sagt, er ist der Sohn Gottes, impliziert schon, dass er Gott ist. Mein Sohn ist was? Mensch. Kein Hund, keine Katze, er ist ein Mensch. Ich bin ein Mensch, mein Sohn ist ein Mensch. Wenn dein Hund einen Sohn hat, dann ist er ein Hund. Wenn deine Katze einen Sohn hat, dann ist es ein Kater. Wenn Gott einen Sohn hat, dann ist er Gott. Hat dieselbe Natur wie der Vater. Deswegen war das so unerhört und skandalös, dass Jesus Gott seinen Vater genannt hat. Kein Jude hätte das jemals getan. Die wollten Jesus steinigen dafür. In Johannes 5 haben wir das gesehen. Da steht darum, nun suchen die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Die haben das total verstanden. Und was für ein abgefahrenes Vorrecht ist es für uns, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen in Jesus, weil wir in ihm adoptiert sind von dem Vater. Wow. Also Jesus hat hier sehr viele beunruhigende Dinge gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, oder stört viele. Aber jetzt legt Jesus noch einen drauf. Und er hat zum Beispiel auch in Johannes 10, Vers 30 gesagt, ich und der Vater sind eins. Oh. Nicht nur Gott seinen Vater, sondern sagt er noch klarer, ich und der Vater, wir sind eins. Und er hat den Juden, genauso wie er den Jüngern hier sagt, gesagt, wenn euch meine Worte nicht genügen, dann glaubt wegen meinen Werken. Die bezeugen, wer ich bin. Johannes 10, Vers 38, da sagt er den Juden, glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Und was war die Reaktion der Juden? Sie wollten ihn wieder steinigen, wegen Gotteslästerung, ihn hinrichten. Und Jesus sagt, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, das war ihr Urteil, ihr Vorurteil, und er sagt, du bist nur ein Mensch, aber wir wollen dich hinrichten, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Wir können auch an Lukas 5 denken. Als Jesus in dem Haus war und Riesengedränge und seine Freunde lassen hier einen Gelähmten vor Jesus durchs Dach runter. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben, und die Pharisäer sitzen dort. Wer kann Sünden vergeben? Nur einer kann Sünden vergeben, Gott. Und Jesus sagt zu ihnen, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und der stand auf und nahm das Bett auf und ging vor allem hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Aber auch ganz klares Statement, nur einer kann Sünden vergeben, Gott. Und Jesus hat gesagt, damit ihr seht, wer ich bin, steh auf. Hat ein Werk getan, was nur Gott tun kann. Das zieht sich durch die ganze Bibel, durch das Evangelium durch. Also dieser Anspruch, Jesu Gott zu sein, das war nicht nur irgendwie so ein nebulöser Nebensatz, den man verstehen konnte oder auch nicht. Nee, die Juden haben das alle verstanden. Genau verstanden. Die wollten mehrmals hinrichten dafür. Das war nicht ein Nebensatz, das war Jesu zentraler Anspruch. Und darum dreht sich eigentlich dieser ganze Konflikt mit den jüdischen Leitern. Ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich habe Leben in mir, wie der Vater Leben in sich hat. Ich kann Sünden vergeben, wie der Vater Sünden vergeht. Ich bin Gott, das war Jesu Anspruch, ganz klar. Ohne Zweifel. Sein Anspruch war nicht nur, ein Prophet zu sein, von Gott oder ein menschlicher Retter oder Befreier. Nee, sein Anspruch war, Gott selbst zu sein. Und wenn wir ihn nur als einen Propheten akzeptieren oder einen guten Lehrer, dann erfasst man nicht wirklich, wer er wirklich ist. Und du sagst, oh, Jesus war nur ein Prophet, dann machst du ihn zu klein. Und machst ihn zu weniger, als er selbst behauptet hat und beansprucht hat, zu sein. Eigentlich nennst du ihn einen Lügner. Und dann ist er kein Prophet. Und kein guter Lehrer, wenn er ein Lügner ist. Jesus oder Isa, wie die Moslems ihn nennen, war nicht nur ein Prophet. Das war er auch. Das stimmt schon. Jesus war ein Prophet. Aber da fehlt noch eine entscheidende Info. Er hat auch beansprucht, Gott zu sein. Eins zu sein mit dem Vater. Und wenn dir das nicht passt, was Jesus gesagt hat, dann kannst du ihn einen Verrückten oder einen Gotteslästerer nennen, wie die Juden das getan haben, oder einen Lügner oder einen Verführer. Aber du kannst ihn nicht einen Propheten nennen oder einen guten Lehrer. Das hat er uns nicht offen gelassen. Ich lese euch ein Zitat vor von C.S. Lewis. Diesen bekannten Schriftsteller, war Professor in Oxford und in Cambridge, Autor der Narnia-Trilogie, die ja auch verfilmt wurde. Er schreibt in Mere Christianity, oder auf Deutsch heißt das Buch Pardon, ich bin Christ. Er schreibt, ich versuche hier jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt, was die Menschen oft über ihn, das heißt über Jesus, sagen. Ich bin bereit, Jesus als großen Morallehrer anzunehmen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Das ist eine Sache, die wir nicht sagen dürfen. Ein Mann, der nur ein Mensch war und derartige Dinge gesagt hat wie Jesus, würde kein großer moralischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Spinner auf derselben Ebene wie ein Mensch, der behauptet, ein hart gekochtes Ei zu sein, oder er wäre der Teufel der Hölle. Du musst deine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes, oder ist er ein Verrückter oder etwas Schlimmeres. Und er schreibt weiter, du kannst ihn einsperren als Irren, du kannst ihn anspucken und als einen Dämonen umbringen, oder du kannst zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herr und Gott nennen, aber lasst uns nicht mit irgendeinem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Das hat er uns nicht offen gelassen. Und Josh McDowell in seinem Buch Wer war dieser Mensch führt diesen Gedanken weiter aus. Und er sagt, Jesus beanspruchte Gott zu sein. Er ließ keine andere Möglichkeit offen. Sein Anspruch muss entweder wahr oder falsch sein. Also ist es etwas, worüber wir ernst nachdenken sollten. Nehmen wir zuerst an, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Wenn er falsch war, dann haben wir zwei und nur zwei Alternativen. Erstens, entweder er wusste, dass es falsch war, oder zweitens, er wusste nicht, dass es falsch war. Falls Jesus wusste, dass er nicht Gott war, als er seine Behauptung aufstellte, hat er gelogen und seine Nachfolger bewusst getäuscht. Aber wenn er ein Lügner war, dann war er auch ein Heuchler, weil er anderen gesagt hat, ehrlich zu sein, was immer es kostet, während er selbst eine riesige Lüge gelehrt und gelebt hat. Und noch schlimmer eigentlich, weil er anderen gesagt hat, sie sollen ihm für ihr ewiges Heil vertrauen. Also wäre er nicht nur ein Lügner und ein Heuchler, sondern auch unaussprechlich böse gewesen. Und er wäre auch ein Tor gewesen, weil ihn diese Behauptung, Gott zu sein, ans Kreuz gebracht hat. Auf jeden Fall wäre er kein guter Lehrer oder kein guter Prophet, wenn er die Menschen belogen hat. Zweite Möglichkeit ist, Jesus war ein Verrückter, so ein Geistesgestörter, ein Durchgeknallter. Der hat nur gedacht, dass er Gott war, aber war es nicht. Aber alles, was wir über Jesus lesen und von ihm hören, was er gelehrt hat, was er getan hat, das hat eine Klarheit, das hat eine Tiefe, das hat eine Wahrheit, das hat eine moralische Größe. Selbst die Nichtgläubigen kennen das an, die größte Morallehre, die je gelehrt wurde. Die Leute haben gesagt, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Lies das Neue Testament, die Evangelien, das sind nicht die Worte eines Verwirrten, irgendwie eines geisteskranken Menschen. Also was glaubst du? Glaubst du, dass Jesus oder Isa ein Lügner war? Oder glaubst du, dass er ein Verrückter war, ein Geistesgestörter? Wenn nicht, gibt es nur eine Alternative, und das ist, dass er wirklich der war, der behauptet hat zu sein, nämlich unser Herr und unser Gott. Und dann müssen wir unsere Knie vor ihm beugen und ihn anbeten. Bist du bereit, es zu tun? Jünger konnten es zu dem Zeitpunkt nicht wirklich erfassen, dass Jesus Gott ist. So sehr waren die von ihren eigenen Vorstellungen und Ideen beeinflusst, das stand ihnen im Weg. Sogar als die Frauen gekommen sind und ihnen von der Auferstehung Jesu berichtet haben, haben sie ihnen nicht geglaubt. Und der Thomas ist noch einen Schritt weiter gegangen, selbst als die anderen Apostel ihm berichtet haben und gesagt haben, hey, Jesus ist auferstanden, er ist erschienen, hat Thomas gesagt, das glaube ich erst, wenn ich meine Hände in seine Wundmale legen kann und das Faktum mit meinen Gefühlssinnen hier bestätigen kann. Und Jesus hat gesagt, okay, und er ist ihm erschienen. Und in dem Moment hat Thomas es geschnallt, und was hat er getan? Er ist auf die Knie gefallen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Da hat er wirklich erkannt, wer Jesus ist. Für viele ist es schwer, das anzunehmen, worüber wir uns letzte Woche unterhalten haben, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jetzt setzt Jesus noch einen drauf. Er sagt, ich bin nicht nur der Weg, der einzige Weg, sondern er sagt, ich bin auch Gott. Und das ist für viele noch schwieriger anzunehmen. Aber Jesus ist, wer er ist. Er ist nicht gekommen, um es uns leicht zu machen, sondern uns Gott zu offenbaren. Und wenn er nicht Gott ist, dann ist er ein Lügner, ein Betrüger oder irgendein Verrückter. Und dann ist er auch nicht der Weg. Und wenn er nicht Gott ist, dann konnte er auch kein sündenloses Leben leben. Und dann konnte er uns auch nicht erlösen, für unsere Schuld sterben. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann gibt es keinen, der dich retten kann. Weil kein anderer ist für deine Schuld gestorben. Das heißt, wenn Jesus nicht Gott ist, dann bist du noch in deinen Sünden. Und die werden dich ewig trennen von Gott. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist er auch nicht der Weg. Und dann gibt es keinen Weg zu Gott. Dann sind wir für immer verloren. Von deinem Gottesbild, von deinem Jesusbild und deiner Einstellung ihm gegenüber hängt viel ab. Jesus hat gesagt, wenn er meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt wenigstens meinen Werken. Ich habe Kranke geheilt. Blinde konnten sehen, Lahme von Geburt an konnten gehen. Er hat Tote auferweckt, er hat den Sturm gestillt, er ist am Wasser gegangen, er hat Brote vermehrt. Das größte, ultimative Zeichen natürlich seine Auferstehung. Er sagt, das eine Zeichen gebe ich euch, daran werdet ihr erkennen, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Wenn er meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt meinen Werken. Und so, wenn wir glauben, wenn Jesus Gott ist, dann verdient er unsere Anbetung und unsere Verehrung, unseren Respekt. Dann verdient er auch unsere Hingabe, unser Gehorsam, dass wir das tun, was er sagt. Verdient, dass wir ihm unser Leben geben. Aber wenn Jesus Gott ist, dann öffnet es auch wirklich ungeahnte Möglichkeiten. Abgefahren. Wenn Jesus Gott ist, dann kann er uns wirklich erlösen. Wenn Jesus Gott ist, dann kann er wirklich immer bei uns sein, so wie er es verheißen hat. Und es macht einen Unterschied, ob du glaubst, dass, ich weiß nicht, Jesus nur irgendwie so ein Konzept ist und dieses Konzept Jesus in dir wohnt, die Erinnerung an ihn und an sein Vorbild in deinen Gedanken, seine Inspiration in deinem Herzen, irgendwie so religiös. Oder ob du glaubst wirklich, dass der allmächtige, ewige Gott selbst in dir wohnt. Ich sage dir eines, wenn das der Fall ist, dann wirst du ganz anders beten. Viel zuversichtlicher. Und dann wird es auch ganz andere Resultate haben, wenn wir beten. Wenn das die Realität ist, dass Gott in dir wohnt und dass du Beziehung mit ihm hast. Und dann werden wir nicht nur irgendwie, wenn wir beten, Selbstgespräche führen und wir reden nicht nur in die Luft, wenn wir beten, sondern wir kommunizieren wirklich mit ihm. Und das ist eine machtvolle, große Sache. Und die heben uns für nächste Woche auf. Darum geht es in den nächsten drei Versen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst. Und Jesus, wir glauben dir, dass du der bist, der du behauptet hast zu sein. Wir glauben dir, dass du Gott bist. Und deswegen gebührt auch dir unsere Anbetung heute Morgen und jeden Tag unser ganzes Leben lang. Ich danke dir, dass du kein Gott bist, der sich irgendwie versteckt, sondern Gott, der uns ganz nahe gekommen ist und ganz nahe sein will, der sich nach uns ausgestreckt hat, dass wir dich kennen dürfen. Wir sind unglaublich beschenkt. Und ich danke dir, Herr, dass diese Sehnsucht nach deiner Perfektion nicht nur irgendeine Verarsche ist in unserem Herzen, sondern dass es Realität ist. Und dass wir uns darauf freuen können. Und dass wir diese kurze Zeit, die wir noch haben in dieser unvollkommenen Welt, dass wir die mit dir verbringen dürfen. Gestärkt von dir und gemeinsam mit dir und ja, auch wirklich in Zusammenarbeit mit dir, dass du was vorhast mit uns, dass es echt ein Abenteuer ist, mit dir zu leben und mit dir zu gehen. Und Herr, danach sehnen wir uns, nach mehr und mehr Gotteserfahrung, jeden Tag mehr. So öffne uns unsere geistigen Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Lass uns dich sehen. Lass uns immer wieder neu staunen, wenn wir die Evangelien lesen und lesen, wie wunderbar unser Gott ist. Denn du bist Gott und wir bekennen das mit Freude und wir sind dankbar und wir lieben dich und wir schätzen dich und wir bewundern dich und wir beten dich an, Herr. Amen. Ich segne euch, dieser Gott, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.